Wir wollen heute fortfahren in unserer Predigtreihe durch den kleinen Katechismus. Und wenn ihr euch erinnert, die letzte Frage, die wir das letzte Mal behandelt waren, war die fünfte Frage, wo wir dem Thema nachgegangen sind, wer ist Gott? Und wir haben festgestellt, dass die Bibel uns aufzeigt, dass Gott in all seinen Eigenschaften unendlich, ewig und unwandelbar ist. Er ist weder räumlich noch zeitlich irgendwie eingeschränkt. Er hat unendliche Macht und Gott bleibt immer derselbe. Er verändert sich nicht. Er verliert nicht an Kraft oder an Einfluss. So wie er war zur Zeit des Alten Testaments, so ist er auch zur Zeit des Neuen Testaments und auch heute. Wer oder was ist Gott? Das ist eine sehr wichtige Frage. Aber die nächste Frage im Katechismus, sie ist von ebenso großer Bedeutung. Nämlich die sechste Frage, die wir heute behandeln wollen. Gibt es mehr als einen Gott? Gibt es mehr als einen Gott? Nun, wir haben in kurzen Zügen anhand der Bibel umrissen, was Gott ausmacht. Was Gott zu einem Gott macht. Aber wie viele Götter gibt es denn eigentlich? Gibt es mehr als einen Gott? Nun, in unserer postmodernen, relativistischen Zeit, da traut sich kaum noch jemand, so zu fragen. Wer ist denn befugt, darauf eine Antwort zu geben? Da gehen die Meinungen doch weit auseinander. Wer kann denn einfach hier eine absolute Antwort geben und vielleicht die Meinung eines anderen übergehen? Nun, in der Bibel gibt Gott selbst auf diese Frage eine Antwort. Und er beantwortet es sehr entschieden. Und dazu lesen wir Jeremia Kapitel 10. Jeremia Kapitel 10, und zwar die Verse 1 bis 16. Hört das Wort, das der Herr zu euch redet, Haus Israel. So spricht der Herr, gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen. Und erschreckt nicht vor dem Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken, denn die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat, ein Werk von Künstlerhänden, mit dem Schnitzmesser hergestellt. Man schmückt es mit Silber und mit Gold, mit Nägeln und mit Hämmern, befestigen sie es, damit es nicht wackelt. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes tun können sie auch nicht. Keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn das gebührt dir. Denn unter allen Weisen der Nationen und in allen Königreichen ist niemand dir gleich. Sie sind allesamt dumm und töricht, die Unterweisung der Nichtigkeiten. Holz ist sie, dünn geschlagenes Silber, wie aus Tarsis gebracht, und Gold aus Ufers, ein Werk des Kunsthandwerkers und der Hände des Goldschmieds. Violetter und roter Purpur ist ihr Gewand, sie sind alle nur ein Werk von Kunstfertigen. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott, er ist ein lebendiger Gott und ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. So sollt ihr zu ihnen sagen, die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Er ist es, der die Erde gemacht hat und durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet, durch seine Weisheit und dem Himmel ausgespannt hat, durch seine Einsicht, auf dessen Befehl sich die Menge des Wassers am Himmel ergießt, der Wolken aufsteigen lässt vom Ende der Erde, Blitze macht für den Regen und den Wind aus seiner Kammer herauslässt. Dumm steht da jeder Mensch, ohne Erkenntnis, beschämt jeder Goldschmied wegen des Götterbildes. Denn Lüge sind sie, seine gegossenen Bilder. Leben haben sie nicht, Nichtigkeiten sind sie, ein Werk zum Gespött. Zur Zeit ihrer Heimsuchung sind sie verloren. Jakobs Anteil aber ist nicht wie diese. Denn er, der Herr, er ist es, der das All gebildet hat. Und Israel ist der Stamm seines Erbteils. Herr der Herrscharen ist sein Name. Dieser Text hier, er beginnt mit einer klaren Autorität. Hört das Wort, das der Herr zu euch redet. Das ist nicht irgendwie eine menschliche Meinung, es ist nicht einfach irgendwie eine philosophische Spekulation. Gott selbst spricht hier. Er äußert sich selbst zu diesem so wichtigen Thema, zu dieser so wichtigen Frage. Und aufgrund dieser und vieler ähnlicher Stellen in der Bibel antwortet der Katechismus zusammenfassend auf die Frage, gibt es mehr als einen Gott? In folgender Weise. Es gibt nur einen einzigen, den lebendigen und wahren Gott. Es gibt nur einen einzigen, den lebendigen und wahren Gott. Die Frage wird hier also in dreifacher Weise beantwortet. Gott ist der Einzige, er ist der Lebendige und er ist der wahre Gott. Und wir gehen diese Aspekte mal in umgekehrter Reihenfolge durch. Erstens, Gott, der wahre Gott. Es gibt nur einen wahren Gott. Das ist ein ganz entscheidender Hinweis, den wir hier bekommen. Denn wir müssen ja unterscheiden, was zählt überhaupt? Was lassen wir überhaupt gelten in der Zählung der Götter? Gott spricht hier in Jeremia von der Weise, wie die anderen Nationen ihrer Religion nachgehen. Sie haben geschnitzte und gegossene Skulpturen, alle möglichen Vorstellungen. Aber es sind Götzen. Sie alle sind nur ein Werk von Kunstfertigen, aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Hier sehen wir diesen Unterschied. Es gibt diese Göttervorstellungen, es gibt auch diese Statuen und Skulpturen und Bilder und was sie alles haben, die Götter genannt werden, aber Gott selbst sagt, der Herr ist in Wahrheit Gott. Das ist ein Unterschied. Wir finden hier eine Unterscheidung von Wirklichkeit und Vorstellung, vom Sein oder Nichtsein. Ein ontologischer Unterschied heißt es in der Fachsprache, also von der Lehre des Seins. Ist das wirklich etwas, was existiert, was da ist? Natürlich gibt es in dieser Welt lauter verschiedene Götter. Allah, Brahma, Odin, Zeus oder Manitou und wie sie alle heißen. Allein im Hinduismus gibt es 330 Millionen Götter. Stellt euch das mal vor. 330 Millionen Götter nur im Hinduismus. Aber was macht denn ein Gott zu einem Gott? Ist es die Vorstellung der Menschen? Machen Menschen Götter? Und die Antwort der Bibel ist, nein. Menschen machen Götzen, aber keine Götter. Aber Jahwe, der Herr ist in Wahrheit Gott. Das heißt, er existiert wirklich. Er ist göttliches und echtes Wesen. Nicht Holz und Stein, nicht Gedanke und Vorstellung, nicht Fantasie von Menschen. Der Apostel Paulus, er bestätigt diese Unterscheidung ebenfalls, als es um die ganz praktische Frage geht in Korinth, ob Christen denn das Fleisch essen dürfen, das anderen Götzen geweiht wurde. Und in 1. Korinther 8, Vers 4, da sagt er etwas sehr Interessantes. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt, im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Ja, es gibt viele, sehr viele sogenannte Götter. Sie haben den Namen eines Gottes. Aber wir wissen, es gibt sie nicht wirklich. Genauso wenig, wie es Feen und Einhörner gibt. Sie haben einen Namen, aber es gibt sie nicht wirklich. Und so ist es mit all den Götzen und Göttervorstellungen der Menschen. Und wir wissen, es gibt den einen Gott, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Und wenn es im ersten Gebot heißt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, dann meint Gott damit natürlich auch, dass die Götzenvorstellungen der Menschen nicht übernommen werden dürfen oder hinzugenommen werden dürfen zu der Verehrung des einen wahren Gottes, sondern nur er soll angebetet werden. In Jesaja 42 sagt Gott, Vers 8, ich bin Jahwe, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Gott Jahwe ist der wahre Gott unter Millionen von Götzenbildern und Götterfantasien, unter Millionen von Lügen, wie es hier in unserem Text heißt, dass sie Lüge sind, Nichtigkeit, ein Werk zum Gespött. Und zweitens Gott, der lebendige Gott. Der zweite Aspekt dieser Antwort, er bezieht sich nicht auf die Wirklichkeit, sondern auf seine Wirksamkeit. Es geht also nicht um das Sein Gottes, ob irgendwo dieser Gott existiert, ob es irgendwo im Universum einen wahren Gott gibt, sondern es geht um die Frage der Effektivität. Gott ist der lebendige Gott, das heißt, er ist nicht nur wirklich da, sondern seine Lebendigkeit äußert sich auch, indem er kommuniziert und handelt. Er ist wirksam und mächtig in dieses Leben, in diese Welt hinein. Und das unterscheidet ihn wiederum von den Götzen. In Jeremia, hier in unserem Text, haben wir gelesen, sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Wunderbares Bild. Also man versucht, die Vögel damit zu irritieren, zu betrügen. Man stellt da irgendwie so eine komische Vogelscheuche ins Gurkenfeld und die sollen denken, das ist eine wahre Person, damit sie weggescheucht werden. Nun, die meisten Vögel sind klüger als die Menschen, denn sie verstehen schnell, das ist nur eine Vogelscheuche, aber die Menschen, sie verehren irgendwelche Götterbilder. Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld und reden nicht. Diese Götzen, sie können nicht kommunizieren, sie können nicht sagen, sie können nicht sprechen. Sie müssen getragen werden, denn sie gehen nicht. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie tun nichts Böses und Gutes tun können sie auch nicht. Keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn das gebührt dir. Denn unter allen Weisen der Nationen und in all ihren Königreichen ist niemand dir gleich. Sie sind allesamt dumm und töricht, die Unterweisung der Nichtigkeit Holz ist sie. Dann heißt es hier später in Vers 10, er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. So sollt ihr zu ihnen sagen, die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die werden von der Erde und unter diesem Himmel verschwinden. Die Götzen, sie können noch nicht mal selbst stehen, sondern müssen mit Hammer und Nagel befestigt werden, damit sie nicht wackeln. Sie können nicht gehen, sie können nicht hören, sie können nicht reden, sie können nicht sehen. Sie sind absolut unwirksam. Das Einzige, was man ihnen zumuten kann, ist der Placebo-Effekt. Durch den Glauben daran, dass es irgendwas bewirkt, fühlt man sich irgendwie besser oder getroster. Aber sie können nichts Böses tun. Das heißt, man muss sich vor ihnen nicht fürchten. Man muss nicht denken, oh, wenn ich diesem Gott nicht ehre, dann wird ein Fluch mich treffen. Noch können sie irgendetwas Gutes tun, dass man ihnen irgendwie ihre Gunst, ihr Wohlwollen suchen müsste. Sie sind nicht lebendig, sie sind nicht wirksam. Aber Gott, er ist der lebendige Gott. Das heißt, er kann Böses tun. Vor ihm, vor seinem Grimm erbebt die Erde, sagt Jeremia hier. Die Götter, sie sind Nichtigkeiten. Eines der beliebtesten Worte bei den Propheten für die Götzen ist Nichtse. Sie können nichts ausrichten. Sie sind Nichtse, Nichtigkeiten. Sie können nichts machen. Sie können nichts schaffen. Sie können nichts verändern. Sie können nicht schützen. Sie können nicht segnen. Sie können nicht eingreifen. Sie hören nicht auf das Gebet. Erinnert ihr euch an Elia auf dem Berg Karmel? Wie sie sich in Trance geritzt haben und getanzt haben und es gab keine Antwort. Aber der Herr, er ist der lebendige Gott. Und diese Nicht zu sie haben den Himmel und die Erde nicht gemacht. Aber der Herr, Gott Jahwe, er ist lebendig und wirksam. Er ist der Schöpfer des ganzen Alls. Alles, was wir sehen, ist aus seiner Hand. Er hört und er redet. Er tötet und macht lebendig. Er straft und belohnt. Er flucht und er segnet. Er zerstört und er richtet auf. Keiner ist ihm gleich. Gott allein ist der lebendige Gott. In unserem Text heißt es, dumm steht da jeder Mensch, ohne Erkenntnis, beschämt jeder Goldschmied wegen des Götterbildes, denn Lüge sind seine gegossenen Bilder, Leben haben sie nicht. Nichtigkeiten sind sie, ein Werk zum Gespött. Zur Zeit ihrer Heimsuchung sind sie verloren. Ja, der lebendige Gott wird alle Götterbilder samt ihren törichten Anhängern heimsuchen und richten. Sie werden alle vergehen. Es kommt ein Tag, da werden alle Götterbilder, alle Götzenvorstellungen samt ihren Götzendienern vernichtet werden. Weil Gott ein lebendiger Gott ist. Weil er ausführt, was er gesagt hat. Weil er die Macht und die Autorität hat, in seinem Grimm den zu richten, der sich von ihm abwendet und irgendeiner Menschenvorstellung zuwendet. Und ja, es kommt der Tag, da wird die ganze Dummheit des Menschen zum Gespött werden. Wo plötzlich jeder merken wird, wie konnte das geglaubt werden? Wie konnte man solch wirren Vorstellungen nachlaufen? Wie konnte man so sich selbst so betrügen, dass man wirklich glaubte, man würde Glück oder Segen oder Erfolg empfangen durch irgendwie eine komische Verehrung von irgendwelchen der Millionen Götterbilder? Und ja, nicht nur solche, die sich vor irgendwelchen Statuen gebückt haben, sondern auch, die in ihren eigenen Gedanken etwas zu Göttern erklärt haben. Das Universum oder unseren Planeten, wie es auch in diesen Tagen populär ist, als wäre diese Erde und die Natur unser Gott. Oder die leblose Sonne als Schöpfer aller Dinge erklären. Oder anderen Dingen nachlaufen, dem sie allen Vertrauen schenken, dem Geld oder dem Ansehen. Aber Gott, er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Gott ist lebendig und herrscht in Kraft. Er allein hat die Macht, wirksam einzugreifen in das Leben von uns Menschen. Und drittens, Gott, der eine und einzige Gott. Schließlich lernen wir also, Gott ist der eine und einzige Gott. Es gibt zahlenmäßig nur einen einzigen Gott, nämlich den wahren und lebendigen. Und das ist notwendig zu bestätigen, nicht nur in unserer Zeit, wo man meint, unterschiedliche Wahrheiten könnten nebeneinander stehen, unterschiedliche Religionen hätten alle die gleiche Gültigkeit, alle die gleiche Wahrheitsanspruch und dergleichen. Es kann nur einen Gott geben, wenn wir die biblische Definition von dem, was Gott ist, nicht aufheben, nicht für ungültig erklären wollen. Denn wenn wir sagen, Gott ist unendlich mächtig und unendlich präsent, er ist nicht eingeschränkt, dann kann es keinen anderen Gott neben ihm geben. Denn seine Allmacht wäre begrenzt durch die Macht eines anderen Gottes. Seine Gegenwart wäre begrenzt durch die Präsenz eines anderen Gottes. Seine Treue wäre nicht mehr allein abhängig von seinem Willen und von seiner Kraft, sondern auch von dem Willen und der Kraft eines anderen Gottes. Stellt euch das mal vor. Das Ziel und das Ende der Weltgeschichte hinge nicht allein von Gott ab, sondern auch von den Plänen der anderen Götter. In Jakobus, da werden wir ermahnt, nicht selbstgenügsam große Pläne zu verkünden, sondern zu sagen, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Gäbe es mehr als einen Gott, dann wären nicht nur wir abhängig von Gott, sondern auch Gott abhängig von dem Handeln anderer Götter. Wir müssten dann sagen, wenn der Herr will und die anderen Götter ihn nicht aufhalten und wir leben. Wir Menschen sind abhängig, denn wir sind nicht unendlich, ewig und unwandelbar. Aber Gott ist es. Und darum muss er der einzige Gott sein. Und es kann keinen anderen Gott neben ihm geben. Gäbe es andere Wesen, die Gott gleich wären, außerhalb seiner selbst, dann gäbe es gar keine Götter im vollen Sinne der Definition. Dann gäbe es nur Halbgötter. Dann wäre da niemand, der allmächtig ist. Dann wäre da niemand, der sein Wort in Treue halten kann. Dann wäre niemand, der diese Welt zu einem bestimmten Ziel führen kann und dafür garantieren kann. Aber weil Gott ein wahrer Gott ist, kann es keine anderen Götter geben. Und darum können wir die Wirksamkeit Gottes in allem erkennen, dass er der lebendige Gott ist. Hier heißt es so schön in Vers 12, er ist es, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet hat durch seine Weisheit und den Himmel ausgespannt durch seine Einsicht, auf dessen Befehl sich die Menge des Wassers am Himmel ergießt, der Wolken aufsteigen lässt, vom Ende der Erde Blitze macht für den Regen und den Wind aus seinen Kammern herauslässt. Gott allein hat alle Autorität und alle Naturgewalten, die ganze Schöpfung, sie steht unter seiner Herrschaft. Die Völker in allen Jahrhunderten, sie stellten sich oft vor, wenn es blitzt und donnert, dann kämpfen die Götter miteinander. Die Weltgeschichte ist ein Zeugnis dieser verschiedenen Kräfte nach ihrer Meinung, verschiedene Einflüsse. Und wenn es ein Erdbeben gibt oder einen Vulkanausbruch, dann ist es irgendwie eine Streitigkeit der Götter. Oder der eine hat etwas anderes vorgehabt als ein anderer. Und daher war das Leben für die Völker unberechenbar. Die Götter oft launisch, die Zukunft völlig unsicher. Doch die Bibel bezeugt, Gott allein ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er allein erhält alles und lenkt alles nach dem Ratschluss seines Willens allein. Alles ist aus ihm und durch ihm und zu ihm hin. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das heißt, all das, was wir sehen in dieser Schöpfung, all das, was geschieht in der Geschichte, es ist nicht ein Konflikt von Göttern, sondern es ist der eine wahre und lebendige Gott, der alles in seiner Hand hält. Nun, zwei Anwendungen will ich aus diesem Genannten noch einmal betonen. Zum einen, es gibt nur einen einzigen, den lebendigen und wahren Gott, darum bete ihn allein an. Keiner ist dir gleich, Herr, du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Niemand ist ihm gleich. Er allein verdient alle Macht und Ehre, alle Anbetung und allen Lobpreis. Fürchte dich nicht davor, dass du einen Segen, eine Freude, einen Erfolg oder einen Schutz verpassen könntest, wenn du dich nicht auf die sogenannten Götter anderer Religionen beziehst und Rücksicht nimmst, ihren Namen in dein Gebet mit einflechtest. Wir nennen das Synkretismus, was wir in unserer Zeit häufig sehen. Man versucht irgendwie aus den verschiedenen Religionen alles so ein bisschen etwas mitzunehmen und zu denken, wenn ich von allen irgendwie mich, bei allen mich absichere, dann bin ich sicher. Und die Bibel sagt, nee, dann bist du verloren. Bete den einen wahren und lebendigen Gott an. Und lenke dein Vertrauen auf das, was er sagt. Nicht auf die Götzen unserer Zeit, Geld und Einfluss, Menschen, Ruhm oder Macht. Was so vieles an Erfolg, an Bequemlichkeit, an einem guten Leben verspricht. Aber Gott allein verdient eine ganze Anbetung und er allein genügt. Denn er ist der wahre und auch der lebendige Gott. Er kann das bereiten und dein Leben erhalten und dich segnen, so wie du es brauchst und wie es gut ist für dich. Niemand ist ihm gleich. Da gibt es nichts in dieser Welt, was auch nur im Entferntesten eine ähnliche Kraft oder Einfluss hat wie Gott. Lass den wahren Gott Gott sein in deinem Leben. Er hat Autorität und Macht. Vor ihm bist du verantwortlich und ihm gebührt auch dein ganzer Dank. Er allein ist der Geber aller guten Gaben. Wir kennen das in den griechischen oder römischen Götter und auch in der römischen Kirche, wo sie einen Heiligen haben für alle möglichen Dinge, für eine gute Ernte, für Fruchtbarkeit, für Schwangerschaft, für Essen, für Jagen, für Kriege, für alles, fürs Autofahren, für Reisen oder Schifffahrt und sonst was. Überall gibt es irgendwelche Götter, irgendwelche Heiligen, irgendwelche, die man anbeten muss. Und damit man auch ja in all den unterschiedlichen Instanzen seinen göttlichen Segen erfährt. Und das ist alles töricht. Und es spottet Gott, denn er ist der wahre und lebendige Gott. Und an ihn sollen wir uns allein wenden und ihn allein anbeten. Er ist der Vater des Lichts, der Geber aller guten Gaben, der Herr deines Lebens. Und die zweite Anwendung ist diese: Es gibt nur einen einzigen, den lebendigen und wahren Gott, darum vertraue auf sein Wort. Was Gott zusagt, das hält er gewiss. Und warum ist das so? Wurden wir nicht alle schon von Menschen enttäuscht, die uns etwas zugesagt haben und haben es nicht eingehalten? Und haben wir nicht auch schon alle anderen Menschen enttäuscht, weil wir ihnen etwas zugesagt haben und haben es nicht eingehalten? Weil Worte gebrochen wurden, Zusagen nicht gehalten wurden, guter Wille nicht realisiert wurde? Ja, aber Gott ist kein Mensch. Er ist der Einzige, der Unendliche, ewig und unwandelbar ist. Wir erfahren das vielleicht. Es kommen plötzlich unvorhergesehene Umstände dazwischen. Wir werden krank und können einen Termin nicht wahrnehmen. Wir vergessen etwas und sind deswegen nicht da. Wir haben unsere eigene Kraft überschätzt und schaffen es nicht, unseren Worten nachzugehen. Aber bei Gott ist es nicht so. Niemand kann ihn aufhalten. Niemand kann seine Kraft begrenzen. Niemand kann ihn belehren, etwas anderes zu tun. Das, was er in seinem Wort zusagt, das wird er erfüllen. Und nichts und niemand wird es verhindern. Nicht mal der Teufel, obwohl er der Gott dieser Welt genannt wird, ist im eigentlichen Sinne abhängig von Gott. Von dem wahren Gott. Denn er kann nichts tun, was Gott nicht zulässt. Wir sehen das so wunderbar anschaulich im Hiob-Buch. Er ist ein gefallener Engel und sein Verderben ist schon sicher. Da ist nichts, was er tun kann, um Gottes Plan zu verhindern. Obwohl sein ganzes Wesen danach trachtet. Vertraue dem Wort Gottes. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt kein anderes Heil. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden sollen, als allein Jesus Christus. Der Soldatenkönig hier in Deutschland, er hat so berühmt, Friedrich der Große, er hat so berühmt gesagt, jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Aber es gibt nur einen einzigen wahren und lebendigen Gott. Und darum gibt es nur einen einzigen Weg, selig zu werden, gerettet zu werden. Und das ist durch den Weg Christus. Es gibt keine andere Form, in anderen Religionen, wie Menschen auf andere Weise irgendwie in ein Himmelreich kommen können. Denn es gibt nur einen einzigen wahren Gott. Und er hat seinen Sohn gegeben als Sühne für unsere Sünden. Und wer Christus ausschlägt und dem Wort Gottes nicht vertraut, für den gibt es keine andere Rettung, keine andere Hoffnung, keinen anderen Weg. Vertraue, glaube, hoffe, baue auf das Wort Gottes, bete zu Gott, bitte ihn, in dein Leben einzugreifen, dich zu segnen und dir beizustehen in all deinen Umständen, in all deinen verschiedenen Lebenssituationen. Denn er allein ist der wahre Gott, ihm gebührt all unsere Anbetung. Er allein ist der lebendige Gott, er allein kann dein Leben retten und bewahren und segnen und füllen mit Gnade. Er ist der einzige Gott und darum hält er, was er verspricht. Und niemand kann ihn wehren. Amen.